SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Katja Burg einen schönen guten Tag. Die Gasspeicher werden leerer, die Ölpreise steigen. Und wer heute schon mit dem Auto unterwegs war, hat überall auf den Tankstellenschildern die 2 vor dem Komma gesehen. Das ist und war die Lage vor dem Gipfel in Frankreich, bei dem über die Perspektiven der Atomenergie gesprochen wird. Eröffnet hat das Treffen Frankreichs Präsident Macron. Und diskutiert werden sollen unterschiedliche Szenarien, die Atomenergie einzubinden, um von fossilen Trägern unabhängiger zu werden. Unter anderem soll es auch um die Technologie der sogenannten Mini-Atomkraftwerke gehen. Und Deutschland? Der Wirtschaftswissenschaftler Lars P. Feld hat sich in der Vergangenheit zwar gegen den Ausstieg aus der Atomkraft ausgesprochen, dennoch ist er der Meinung, dass diese Technologie Deutschland nicht weiterbringen werde. In SWR Aktuell Radio hat er heute früh Folgendes gesagt.
Naja, also es wird dann immer über die Mini-Atomkraftwerke diskutiert, aber letztlich wird es auch relativ teuer sein, sie auf den modernsten Stand zu bringen. Wir diskutieren das jetzt ja vor dem Hintergrund des neuen Ölpreisschocks und diskutieren trotzdem wieder über Strom, wobei Strom immer noch nicht mal ein ganzes Drittel der gesamten Energiebilanz Deutschlands ausmacht. Das heißt, wir werden dann auch gar nicht unabhängig von Gas und Öl. Wir werden weiterhin mit Gas und Öl auch arbeiten müssen wenn wir die erneuerbaren Energien ausbauen, dann ist es auch so, dass es nicht die Atomkraftwerke sind, die man schnell mal hochschalten kann, sondern wir werden den Ausbau der Gaskraftwerke benötigen. Also insofern bringen uns auch die Mini-Atomkraftwerke eigentlich nicht wirklich weiter.
Deutschland hält an seiner Abkehr von der Atomkraft weiter fest. Das hat Bundesumweltminister Schneider, SPD, erneut deutlich gemacht. Auch wenn die Öl- und Gaspreise wegen des Nahostkriegs weiter hoch bleiben. Diese Ansicht vertritt der Energieexperte der Uni Bonn, Umbach. Im Deutschlandfunk sagte er, dass die Iraner nach seinen Informationen nur chinesische Tanker durch die Straße von Hormus fahren lassen.
Das wäre, wenn sich das bestätigen würde, eine ähnliche Situation, wie wir im letzten Jahr in dem Suezkanal gesehen haben, wo die Houthis offenbar so eine Art Geheimabsprache mit den Chinesen entsprechend hatten und die chinesischen Schiffe nicht angegriffen haben. Aber ansonsten ist dieser Kanal im Moment weitgehend entsprechend zu.
Eins ist klar, die Preise steigen, vor allem auch die für Sprit. Der Tankstellenverband erwartet eine weitere Erhöhung. Auch 2,50 Euro und mehr seien denkbar, sagt ein Sprecher der Zeitung Rheinische Post. Der Auslöser für diese durch die Decke gehenden Preise ist der Krieg im Nahen Osten. Und der setzt sich fort. In den Kriegs- und Krisengebieten haben die Menschen allerdings ganz andere Sorgen. Pia Masurczak berichtet und beobachtet die Lage aus dem ARD-Studio Istanbul.
Augenzeugen berichten von einigen der schwersten Detonationen seit Beginn des Krieges. Auch aus anderen Teilen des Landes wurden Angriffe gemeldet. Das israelische Militär erklärte, man habe Flugplätze und Radaranlagen angegriffen. Von iranischer Seite gibt es noch keine Angaben. Auch das iranische Militär hat offenbar seine Angriffe fortgesetzt. In Bahrain, Kuwait und Saudi-Arabien gab es in der Nacht und am frühen Morgen Luftalarm. Die kuwaitische Armee erklärte, sie habe Raketen und Drohnen abgeschossen, die in den Luftraum eingedrungen seien. Unterdessen hat die Führung in Teheran Gesprächen über einen Waffenstillstand erneut eine Absage erteilt.
Aber die internationale Diplomatie für den Nahen Osten ist in vollem Gange. Im Moment ist Bundesaußenminister Wadephul auf Zypern zu Gesprächen, unter anderem mit dem Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Gemeinsames Ziel, weitere militärische Eskalation zu vermeiden. Eine Meldung dürfte die Autobranche am Vormittag ordentlich durchgeschüttelt haben. Beim Autobauer Volkswagen ist der Gewinn im vergangenen Jahr um fast die Hälfte eingebrochen. Das hat der Konzern mitgeteilt. Ein großer Teil dieses Gewinneinbruchs geht auf das Konto der Tochterfirma Porsche in Stuttgart. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Gili Hensoldt.
Verantwortlich für den Einbruch bei Porsche ist unter anderem das China-Geschäft des Herstellers, der dort deutlich weniger Autos verkauft als früher. Zudem machen den Stuttgartern die gestiegenen US-Zölle zu schaffen. Außerdem ist die Nachfrage nach E-Autos geringer als angenommen. Deshalb setzt der Konzern wieder stärker auf Verbrennermodelle. Das alles drückt auf den Gewinn. Für das aktuelle Jahr erwartet der Autobauer nach Aussagen auf einer Analystenkonferenz Ende Januar, dass der Absatz weiter zurückgehen wird.
Porsche zieht den VW-Konzern nach unten, eine unerfreuliche Meldung aus der Automobilindustrie, auch wenn es dem Klima zuliebe ohnehin besser wäre, die Autoproduktion zu drosseln. Und deshalb richten wir hier an dieser Stelle auch nochmal den Blick auf das Meereis rund um die Antarktis. Das hat sich nach den extrem niedrigen Werten der vergangenen Jahre leicht erholt, melden Forschende des Nationalen Schnee- und Eisdatenzentrums der USA. Warum das eine gute Nachricht ist, aber keinen Wendepunkt darstellt, berichtet Nadine Gode aus der ARD-Klimaredaktion.
Aufs Jahr gesehen erreicht die antarktische Meereismenge im Februar normalerweise ihren Tiefpunkt. Denn dann ist auf der Südhalbkugel Sommer und ein Großteil des Eises schmilzt. In diesem Jahr bleibt die Eisfläche größer als in den Rekordtiefjahren zuletzt. Auch wenn sie weiterhin unter dem Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010 liegt, sprechen die Forschenden davon, dass sich die Eisfläche etwas erholt habe. Betonen aber auch, beim antarktischen Meereis schwanken die einzelnen Jahre stark. Eine leichte Erholung bedeutet noch keine Trendwende.
Und auch diese Meldung hat uns gerade erreicht und wollen wir Ihnen nicht unterschlagen. Die in der Corona-Pandemie berühmt gewordenen BioNTech-Gründer Sahin und Türeci werden das Unternehmen verlassen und ein neues gründen. Das Ehepaar scheide spätestens Ende 2026 aus, wolle aber Anteilseigner bleiben, teilte die Firma BioNTech in Mainz mit.
Fokus Südwest.
Es ist Dienstag, der zweite Tag nach der Wahl zum Landtag in Baden-Württemberg. Für alle Parteien hat diese Wahl das ein oder andere Beben bedeutet. Jetzt stecken alle knietief in der Analyse, bis auf die Grünen, die nun vor Kraft nicht mehr laufen können. Aber Siegessieg, auch wenn er denkbar knapp war. Die Grünen und die CDU werden im kommenden Landtag gleich viele Sitze haben. Daher ist Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Knopper von der CDU dafür, die Rolle des Ministerpräsidenten aufzuteilen.
Besondere Umstände erfordern besondere Antworten und deswegen plädiere ich dafür, sehr ernsthaft über das Rotationsverfahren nach israelischem Vorbild nachzudenken. 2,5 Jahre stellen die Grünen den Ministerpräsidenten, wenn es zu einer Koalition zwischen Grünen und CDU kommt. Und 2,5 Jahre stellt die CDU den Ministerpräsidenten.
Der wohl künftige Ministerpräsident Özdemir von den Grünen lehnt diese Idee aber ab. Schon in der Vergangenheit habe es knappe Wahlausgänge gegeben und dennoch nur einen Regierungschef und keine Rotation im Amt, so Özdemir. Im Wahlkampf hatte Özdemir immer wieder betont, wie wichtig es ihm sei, dass Baden-Württemberg sich als Land mit einem starken Motor für Innovationen beweise. Die neuen Zahlen der Patentanmeldungen scheinen darauf hinzudeuten, dass diese Hoffnung jedenfalls nicht unberechtigt ist. Platz 1 und Platz 2 für die Unternehmen mit den meisten Patentanmeldungen gehen nach Baden-Württemberg. Boris Bauer aus der SWR-Nachrichtenredaktion.
Platz 1 für die meisten Erfindungen geht an den Stuttgarter Technologiekonzern Bosch. Mehr als 4.100 Patentanmeldungen kamen von hier. Platz 2 geht an Mercedes-Benz mit mehr als 2.700 Erfindungen. Auch insgesamt ist die Auto- und Zuliefererindustrie der absolute Innovationstreiber. So kommen sogar alle Top-10-Anmelder aus dieser Branche. Den größten Sprung bei der Zahl neuer Erfindungen sieht das Deutsche Patentamt im Bereich Computertechnik. Dazu zählen unter anderem Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz sowie rund um die Mobilfunkstandards 5G und 6G.
Baden-Württemberg immer noch das Land der Tüftler anscheinend. Während in Baden-Württemberg zum ersten Mal auch 16-Jährige wählen durften, geht das in Rheinland-Pfalz noch nicht. Ein Umstand, den Schülerinnen und Schüler des Max-Planck-Gymnasiums in Ludwigshafen zu gleichen Teilen bedauern und nicht bedauern, wie eine Umfrage von SWR-Aktuell-Reporterin Laura Skarnow zeigt.
Ich bin auf jeden Fall für ein Wahlrecht ab 16, weil wir auch die Zukunft sind und wir dürfen auch unsere Zukunft selbst entscheiden.
Ich bin tatsächlich nicht für ein Wahlrecht ab 16, weil ich denke, also 18 ist ja das Alter, wo man so meint, man wird erwachsen. Es gibt einem dann auch Verantwortung, wo man sich dann auch mehr mit Sachen beschäftigt.
Ich denke, ab 16 kann man schon seine eigene Meinung bilden.
Nicht mal ich mit 18 habe so eine richtige Ahnung, was so abgeht.
Um zu wissen, was so abgeht, können sich Wahlberechtigte heute Abend das Duell zwischen Amtsinhaber Alexander Schweizer von der SPD und seinem Herausforderer Gordon Schnieder, CDU, anschauen. Holger Schäfer berichtet.
60 Minuten werden die beiden von Moderator Sascha Becker zu den wichtigsten Themen des Wahlkampfs befragt. Während der anschließenden Analysesendung gibt es auch eine Schalte nach Hörgrenzhausen. Dort wird das Duell im Jugendgemeinde- und Bürgerzentrum Zweite Heimat im Rahmen eines Public Viewings gezeigt. Bürgerinnen und Bürger sollen live zu ihren Eindrücken, die die Spitzenkandidaten auf sie gemacht haben, befragt werden.
Das Duell Rheinland-Pfalz wählt um 20.15 Uhr im SWR-Fernsehen. Vielleicht ja eine Entscheidungshilfe.
Und dann war da noch
eine Wohnung in Ludwigshafen. An der Zimmerdecke Sterne aus Moosgummi, die Küchenschränke bunt, die Wände voller Gemälde, mehrere hundert. Selbstgemalte Ornamente aus Punkten und Sternen, nicht zweifarbig, nicht gesittet farbig, sondern bunt durcheinander. Sogar der Balkon ist ein Gesamtkunstwerk aus beklebten Sesseln, einem runden Tisch, bezogen mit einer Art Motivtapete, An jeder Ecke blinkt und glitzert es. Das Zuhause von Willi Streili ist besonders. Er wohnt in einem Gesamtkunstwerk, das er sich selbst über Jahre hinweg geschaffen hat. Es ist eine Wohnung in der Stadt, die das Satiremagazin Extra dreimal zur hässlichsten Stadt Deutschland gekürt hatte. Der Mann ist inzwischen 84. Diese Art der Kunst ist seine Überlebensstrategie gegen das Grau. Er wohnt schon lange in Ludwigshafen, seit 80 Jahren, und in dieser Wohnung hat auch schon seine Großmutter gewohnt. Ich habe immer irgendwas irgendwo rumgebastelt, erzählt Streili der deutschen Presseagentur. Mit 20 habe es angefangen, Poster, Ornamente, erste Bilder, später Schweißdraht, Speckstein, Leinwand. Die Teile schneide ich aus, bemale sie und füge sie zusammen. Streilis Wunsch: einmal seine Werke im örtlichen Wilhelm-Hack-Museum, einem der bedeutendsten Kunstmuseen in Rheinland-Pfalz, zeigen zu können. Aber ich gelte als Hobbykünstler, sagt er, da bekommt man da keinen Platz. Schade eigentlich. Gönnen würde man es ihm.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.